vor allem herausgefordert sein. Gut, danke. Und wie ihr ja gewohnt seid, sind Predigten, die ich vorbereite, meistens ein bisschen unberechenbar, auch für mich selber. Und darum ist es wichtig, es geht ums Thema Glauben, aber auch grundsätzlich, wenn jemand predigt, steht nämlich im Johannes 7,17, wer den Willen Gottes tun will, wird erkennen, ob meine Lehre von Gott kommt oder ob ich aus mir selbst heraus rede. Also wir sind heute da, nicht nur zu machen hören, sondern prüfen, was ich sage, weil ich komme nämlich ziemlich gleich mit einer Aussage, wo ihr schockiert werdet sein und ganz sicher 90% der sagen, du bist falsch, das stimmt nicht. Ich würde euch ja im Glaubensleben in den Grundfesten versuchen zu rütteln, weil wenn wir einfach nur hier hocken, das geht mir selber so, dann bleibt relativ wenig hängen. Und ich bin Verkäufer, wir haben im Verkauf gelernt, es muss einen Aufhänger haben, es muss bleiben. Und das wird heute passieren. Und das Schöne ist, die Auflösung von dieser Herausforderung kommt dann erst am nächsten Sonntag. Also habt ihr dann Zeit, um euch darauf vorzubereiten und mir dann entsprechend zu begegnen. Also, es geht mir darum, eine Definition im ersten Teil und dann im zweiten Teil, oder es ist nicht genau auf die zwei Predigten so aufgeteilt, aber es sind die drei Bereiche, die heute vorkommen. Glauben und Wissen. Können wir unseren Glauben beweisen oder wenn, wie? Glauben und Wirkung. Glauben und Werk, gehört das zusammen? Mein Glaube, wie ist das in meinem Leben? Das sind so die Aufhängerthemen, die ich durchgehen will und starten mit dem Glaubensbekenntnis, wo wir als Freikirchen über die Allianz haben. Das apostolische Glaubensbekenntnis. Kennen alle. Ich gehe nicht das Ganze durch, ich habe die weisen wichtigsten Aussagen schnell fett gemacht. Oder wir glauben, da sind wir uns einig, wenn nachdem jemand nicht dieser Meinung ist, dann müsst ihr es dann sagen, weil das ist grundlegend. Also wir glauben an einen dreieinigen Gott, der hat nämlich die Welt erschaffen. Die Bibel ist das Wort Gottes und vom Geist Gottes eingegeben. Durch Sünde und unsere Schuld sind wir von Gott getrennt. Aber er hat seinen Sohn geschickt, der Mensch geworden ist. Und durch seinen Opfertod hat er die Grundlage für die Vergebung geschaffen. Und wir können unsere Schuld und für unsere Schuld zahlt. Er ist der einzige Weg zu Gott. Und nur allein durch Glauben kommen wir in den Himmel. Nämlich in Macht und Herrlichkeit wiederkommen und dann unsere Ewigkeit aufnehmen. Das ist das Glaubensbekenntnis, das wir glauben. Da sind wir uns einig, oder? Der Dietrich Bonhoeffer hat noch ein eigenes Glaubensbekenntnis geschrieben. Ich finde das noch ein bisschen praktischer, wenn man es so liest. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen, aber es gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Fatum, Schicksal ist, sondern dass er aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Denn Grundlage der Bibel, wenn wir jetzt da nach Glauben suchen, nach dem Wort Glauben oder Glauben, dann sehen wir im Alten Testament, also im oberen Bereich, kommt das Wort Glauben ganz wenige Mal vor. Im unteren Bereich, im Neuen Testament, kommt das Thema Glauben extrem viel vor. Ich bin dem ein bisschen nachgegangen am Anfang und überlegt, wieso ist das? Ich habe jetzt nicht einfach eine Lösung, es ist ein Gedanke von mir. Viele Themen im Neuen Testament, die über den Glauben reden, greifen zurück auf ein Beispiel im Alten Testament, das sehr praktisch ist. Und da wird man auch sehen, wenn man Bibelverse liest zum Thema Glauben im Neuen Testament, die verweisen oft auf das Alte Testament. Aber so wirklich konkret und gross thematisiert ist es im Neuen Testament und da werden logischerweise auch viele Bibelverse heute aus dem Neuen Testament kommen. Abschließend zum Thema, was ist denn die Definition von unserem Glauben? Noch einfach ein einfacher Vers aus der Bibel, Hebräer 11. Ich habe da noch verschiedene Bibelverse, verschiedenste Übersetzungen aufgeführt. Ich lese jetzt aber nur einen vor, der ist aus der Elberfelder Bibel. Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Der Stefan hat in der Einleitung schon den Vers eigentlich erklärt. Ich gehe darum gar nicht weiter gross darauf ein. Aber es ist etwas, was man nicht beweisen können. Und trotzdem werden wir herausgefordert, zum Gottes Existenz zu beweisen. Oft konfrontieren uns Leute über das. Oder wir selber müssen uns doch irgendwo eine Sicherheit schaffen. Und damit ich euch schnell anhand von einem Experiment auf den Weg bringen, habe hier noch einen Zaubertrick vorbereitet. Das Problem ist jetzt, dass ihr rechts hockt. Könnt ihr nicht dafür hocken, sonst sehen die es. Nein, ist gut. Ihr könnt es nachher dann erklären. Nein, es ist so, oder? Es geht mal ein bisschen darum, um das Thema Glauben und Wissen und weiß es jetzt nicht genau oder glaube ich es jetzt wirklich und ist mein Glaube wasserfest oder wasserdicht. Schnell der Trick oder der Zauber. Und zwar kann ich machen, dass der, also ich zaubere das, oder dass der Ring von meinem Finger ins Maul geht und nachher wieder auf den Finger. Da kann ich. Wer glaubt da? Wir sind nicht so gewöhnt. In der Bibel steht, oder, oh, ihr Kleingläubigen. Ihr habt einen kleinen Glauben. Also ich tue jetzt hier mal den Ring, oder? Das ist ein harter Ring. Den zaubere ich von dem Finger da ins Maul und nachher wieder da hin. Und es kann sein, dass es so schnell geht, dass sie uns nicht sehen. Also das ist der Finger. Also jetzt soll ich den da wegzaubern, oder? Abziehen ins Maul. Wieder da dran. Hä? Seht ihr da den Finger wieder dran? Oder glaubt ihr jetzt, dass ich zaubern kann? Oder wissen ihr, dass ich einen Trick gemacht habe? Oder hintersinnet ihr euch selber, weil ihr nicht so schnell schauen könnt? Oder glauben, wissen, ihr wisst jetzt gar nicht genau, was da passiert ist. Aber ihr glaubt, das ist ein bisschen Bescheisse von Löningen, oder? Aber so wirklich wasserdicht, wisst ihr das jetzt nicht genau, wie es gelaufen ist, aber nicht all. Im Glauben muss wasserdicht sein. Also da geht nicht so, ich glaube ein bisschen. Entweder glauben wir, oder wir glauben nicht. Und wenn ihr ein bisschen glaubt, dann werdet ihr auf der Straße angesprochen werden, versagen. Mir ist schon ein paar Mal so gegangen. Als kleiner Bub hatte ich keinen Plan, wenn ich mir den Glauben erkläre. Und trotzdem habe ich das Gefühl, ich glaube ein bisschen etwas. Und wenn wir jetzt vielleicht auf die nächste Folie gehen, um da noch ein bisschen konkreter werden, dann, wenn wir so ein bisschen den Glauben erklären, wenn es ein Atheist ist oder eben vielleicht jemand aus der Familie, ich habe in unserem näheren Umfeld jemanden, der mir kann berechnen, dass es zu 99,8% kein Gott gibt. Der kann das berechnen. Und dann sind wir ein bisschen gefordert, oder? Und wenn man dann mit so einem redet, und dann ist er noch echt gescheit, also sackgescheit eigentlich. Und wenn du dann mit so einem über die Religion oder eben über den Glauben redet oder was der Unterschied ist, dann nachher fangen wir mal an, die Bibel zu suchen, mit was könnte ich ihm dann begegnen. Und da gibt es zum Beispiel den Vers, aus dem Hebräer 11, Vers 6. Und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Oder ich kann ja Gott nicht schmecken und ich sehe ihn nicht. Und jetzt sollte ich dir noch erklären und dann sollte ich mir noch sagen, dass wenn du in den Himmel kommen willst, solltest du dann auch noch glauben, was du nicht siehst. Oder wieso glaubst du? Wieso glauben wir? Der Beni ist in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen und ich habe das Gefühl, die haben das gut in dieser Familie. Das war eine natürliche Geschichte und die Kinder haben, sagen jetzt mal, aus freiem Willen sind sie gezwungen worden zum Glauben, oder? Nein, die haben angefangen zu glauben aus irgendeinem Grund. Und ich komme noch drauf, wieso. Also ich vermute es zumindest. Da sprachen sie zu ihm, im Johannes 6, da redet die Jünger zu Jesus. Was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Auch da hat der Steff schon darauf hingewiesen, oder? Das ist mal grundlegend wichtig. Wir glauben nicht, weil wir eine Leistung bringen, sondern wir glauben, weil er es wirkt. Also die Fähigkeit zum Glauben ist nicht aus uns aus und es ist auch nicht, dass wir uns da damit brüsten. Und trotzdem hat es aber etwas damit zu tun, dass wir uns entscheiden müssen. Und da wollen wir heute noch ein bisschen näher dran herangehen. Oder niemand hat Gott je gesehen, das steht da im Johannes 1. Niemand hat Gott je gesehen, der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Jetzt ist der Russ, der Juri Gagarin, ist als erster Mensch ins Weltall mit dem Sputnik. Und sein berühmter Vers oder Satz, den er gesagt hat, oder Zucker ist, er hätte dort oben Gott nicht gesehen, also gibt es auch keinen Gott. Oder das Auge ist das falsche Instrument, um Gott zu suchen. Und wieso ist das so? Oder es braucht den Glauben. Und wieso hat das denn so? Er hätte es sich viel einfacher können machen. Jedem einen Zettel heimschicken. Willst du mich glauben? Ja und nein. Wenn du willst und Interesse hast, kannst du das ein bisschen genauer erklären. Und dann können wir uns am 3. dann treffen und dann ist es dann so. Nein, er macht etwas Kompliziertes mit Glauben. Oder wieso geht es denn nicht viel konkreter und einfacher? Und zwar aus dem Grund. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so. In den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Also er könnte eigentlich machen, was er will. Die nicht wollen, die werden nie glauben. Und die wollen glauben, die finden ihn. Das kann ich euch sagen. Und wenn ihr jemand sagt, ja, ich würde eigentlich gern, der Steffen, die Einleitung sagt, du kannst nicht auf Programm glauben. So hat es ab dem 3 glaube ich. Haben wir jetzt vorgenommen. Klappt nicht. Und er sagt schon im 1. Korinther, dass, oder die werden denken, die glauben da, die haben da vorher so Lieder gesungen und dann noch mit Gefühl. Die glauben da wirklich, die glauben Adam und Eva und die glauben das Kreuz, die glauben so Zeug. So denken die. Und ich verstehe das. Wenn du nicht selber glaubst, ist doch das alles so Uriella-Zeug, nicht? Und jetzt erklären das mal einmal auf der Straße ein bisschen konkret. Oder der Glaube ist ja nicht sichtbar. Also der Glaube kann man nicht essen, der Glaube kannst du nicht so kaufen, pro Kilo kostet es 3,30. Der Glaube, da wo wir sind, das ist nicht sichtbar. Oder das Licht, oder? Und der Strom. Beweis mir mal den Strom weg. Lang mal in der Steckdose rein. Vielleicht merkst du es dann, und wenn er sich ein bisschen verkrampft, dann wissen wir, er hat wahrscheinlich Strom. Aber den Strom selber sehen wir nicht. Oder wer glaubt, dass es Liebe gibt? 2. Sind ihr verliebt? Okay. Haben wir einen Punkt über. Oder, aber beweisen wir mal die Liebe. Wie sieht die aus? Wie groß ist die? Wie schwer ist die? Weißt du für eine Farbe? Das sind aber nur Auswirkungen. Aber er kommt auf den richtigen Weg, oder? Die Liebe als Element, als Objekt, können wir nicht beweisen, aber wir können auswirken. So zwei junge Verliebte, wenn ihr die so seht, die machen ja so ganz komische Sachen, oder? Da erkennst du relativ gleich mal, die sind verliebt. Also mal Liebe um sie. Oder das Klavier, oder? Wo sind da Töne drin? Da tönt er, da hat er vorher Töne. Da muss doch Töne drin haben. Weißt du, wo man auch aufmachen kann? Da muss man schauen, ob es Töne drin hat. Weil es nimmt mich jetzt wunder, ich hätte mal die Töne beweisen und zeigen. Wir können die Töne nur hören und wir wissen, das muss wahrscheinlich von dem Klavier kommen. Oder ein gutes Beispiel ist der Wind. Kannst du dort mal das Fenster aufmachen? Bisschen gut. Dort ist schon eins offen, jetzt müsste es eigentlich dort zugehen, oder? Dort mal den Wind beweisen. Siehst du den Wind? Jetzt so, da. Es windet jetzt recht fest, oder? Wir sehen den Wind sehen wir nicht, aber wenn wir draußen schauen würden, wie die Blätter an den Bäumen flattern, anhand von dem sehen wir, aha, windet. Oder der Krieg im Wald, wenn es ganz fest windet, aha, Arbeit für die nächsten 3 Monate. Im Bäumen liegen, oder? Er sieht Auswirkungen. Und darum ist es mit dem Glauben genau gleich. Der Glaube ist nicht sichtbar. Per se, als Objekt. Aber die Auswirkungen davon. Und wieso ist jetzt der ganz entscheidende Punkt vom heutigen Morgen? Also für mich ist er, auch wenn er sehr einfach ist, aber entscheidend gewesen, oder? Die Realität Gott ist nicht sichtbar. Aber durch uns kann sie sichtbar werden. Und darum ist der Glaube so entscheidend. Der Glaube ohne Werk bringt nichts. Und jetzt kommt die Herausforderung, die ihr euch überlegen könnt für nächstes Mal. Ich gebe am Schluss noch einen Bibelvers für die, die wollen. Habt ihr das Gefühl, Glauben allein bringt euch in den Himmel? Oder? Das hat man doch jetzt immer gelernt. Durch Glauben kommt in den Himmel und nicht durch Werk. Oder? Oder hat man da etwas anderes predigt? Und ich sage falsch. Ich sage, es ist falsch. Ich sage, nur Glauben und Werk bringen euch in den Himmel. Ist jemand anderer Meinung? Sind ihr gleicher Meinung? Aber steht in der Bibel doch ganz klar, wer glaubt und sich taufen lässt. Ich sehe unsichere Gesichter. Ich habe mir einen Fluchtweg, wenn es intensiv wird. Ich weiß, wo ich durch kann. Aber der Punkt ist das nächste Mal zur Auflösung dann da. Und es wäre cool, wenn der eine oder andere vorbereitet käme. Wieso sage ich da vorne? Und wo steht denn da vielleicht noch die Bibel? Ich habe gelernt, entweder habe ich eine Grundlage aus der Bibel und sonst habe ich es da vorne nicht zu sagen. Also ihr könnt sicher sein, ich komme mit einer Herleitung. Aber Glaube und Werk, ihr müsst etwas tun, nur dann kommen wir in den Himmel. Das ist die Herausforderung, die wir heute noch ein bisschen streifen und nächstes Mal auflösen. Weil, das ist jetzt noch nicht der Beweis, aber ohne, dass mir den Glauben zeigen, bringt er nichts. Es ist so wichtig, dass die Leute sehen, dass die Äste gewackelt. Weil sie den Wind nicht sehen können. Sie können Gott direkt nicht sehen, aber an uns können sie es sehen. Wir sind Bäume, die flattern im Wind. Und darum ist es so wichtig, dass die Werke dazugehören. Wie bin ich zeitlich drin? Ja, weil die ersten 5 Minuten haben wir selber schon gebraucht mit der Technik. Also ich habe... Nein, wie lange habe ich noch? Weil ich kann da... Ja, weißt, es ist gefährlich. Also, wir schließen mal den ersten Teil ein bisschen ab. So die Definition und Grundlage von Glauben lassen wir mal so stehen mit dieser Frage wegen diesem Werk. Und wir machen jetzt eine Exkursion. Die Wissenschaft. Und zwar, wenn man über Glauben und die Existenz Gottes redet, haben ja die nicht gläubig sind, eigentlich nur Möglichkeit, wenn sie nicht die Bibel lesen und irgendetwas glauben, zum Beispiel die Wissenschaft fragen. Und ich habe das auch gemacht, weil ich logischerweise oft konfrontiert bin. Eben, wie gesagt, ich habe einen aus einem engeren Bekanntenkreis, der mich gefordert hat, und der nimmt immer die Wissenschaft und er kann ja beweisen, dass es Gott nicht gibt. Und so habe ich den Werner Gitt, Professor Dr. Werner Gitt, ein deutscher Prediger und auch Wissenschaftler, ich nehme an, die meisten kennen ihn, herbeizogen jetzt für die Predigt und will einfach ein Beispiel machen, wenn wir im Zusammenhang mit den Atheisten unterwegs sind, es gäbe schon Möglichkeiten, um ihnen auch über die Wissenschaft eine Antwort zu geben. Aber wenn jemand nicht will, wird er auch da Ausreden haben. Und zwar möchte ich ganz kurz das Thema Materie thematisieren, Materien und Informationen. Und ihr seht auf der rechten Seite, die 4 bekannten amerikanischen Präsidenten eingehauen in einen Felsen, in South Dakota ist das Fels gesteidet. Und wenn wir jetzt das als Symbolik nehmen, der Stein ist Materie. Und dass da ein Kunstwerk daraus entsteht, hat es einen Schöpfer gebraucht. Eine Information, ich mache jetzt aus dem Felsen das Gebilde. Die tote Materie aus sich allein raus hat nie können sie da Gebilde machen. Oder? Und das ist ja der grosse Haken der Evolutionstheorie. Sie glauben, dass per Zufall irgendwann irgendein Molekül für sich entschieden hat, ich werde jetzt zu einem zweiten Molekül und so weiter. Per Zufall, ohne Information. Oder anders ausgedrückt, es gibt Naturgesetze und in diesen Naturgesetzen geht es unter anderem auch um die DNA, also es ist die Information von den Zellen, wie wir gebaut sind, wie wir wachsen. Und jetzt Ist es auch bei den Pflanzen so? Also zum Beispiel der Krigi, er weiß jetzt im Wald von Schlaten, weiß er, wie dick seine Bäume sind, oder? Aber wie weiß es ein Baum, wie dick das er mal werden? Wie hoch das er soll wachsen und dass er soll Äste machen? Da weiß er nicht einfach aus seinem Wasser und Holzmolekül, und das ist jetzt natürlich nicht wissenschaftlich richtig ausgedrückt, aber der Baum hat eine DNA, eine Information, die hat ihm mal jemand gegeben, damit er weiß, wie er mal wachsen. Die Schlaten ist vielleicht anders, dort weiss es wahrscheinlich nur der Krieg, die Bäume selber nicht, die machen das, was er will. Darum wundert es mich, dass man so schräge Scheibe drin hat. Aber es braucht eine Information. Und jetzt gibt es die naturwissenschaftlichen Gesetze, die heissen folgendermaßen: die vier Naturgesetze über Information. Eine materielle Größe kann keine nicht materielle Größe hervorbringen. Also ein Stein kann nicht auf einmal eine Information hervorbringen. Information ist eine nicht materielle, fundamentale Größe. Also das ist somit auch aus dem Naturgesetz geklärt. Information ist keine materielle Größe. Information kann nicht in Zufallsprozessen entstehen. Die zum Beispiel programmieren oder eine Ahnung haben über Programm oder Software, die wissen, der Code, der dort programmiert wird, der kommt nicht per Zufall, sondern der hat einen müssen erstellen. Und die vierte noch, Information kann nur durch einen intelligenten Sender entstehen. Eben wie gesagt, Programmierer kann nur ein Programmierer und nicht der Metzger. Also, schon die Naturgesetze erklären uns relativ einfach und könnt ihr das auch mathematisch gut erklären. Und er wird dann hunderte von Stunden versuchen, dir zu erklären, dass es doch geht. Mit ganz viel Zufall und Millionen von Jahren geht es. Das ist schon immer ihre Ausrede. Ja, aber mit ganz vielen Millionen von Jahren und einem riesen Druck, einem riesen Evolutionsdruck und irgendwann ist dann doch passiert, dass halt ohne Information, ohne Schöpfer etwas können stehen. Und da gibt es ein ganz spannendes Interview. Ich komme jetzt langsam auf den Abschluss. Ganz spannendes Interview von Richard Dawkins. Wer kennt den Richard Dawkins? Das ist ein bekannter, sogenannter neuer Atheist. Also das ist ein Atheist aus wissenschaftlicher Überzeugung. Auch der sagt, es gibt zu 99% kein höheres Wesen. Und da gibt es den Ben Stein, das ist ein israelischer Regisseur, der hat das Interview mit ihm gemacht. Der ist übrigens nicht gläubig, der Ben Stein. Und er fragt den Dawkins ganz trocken, wie war das mit der Entstehung des Lebens? Also was am Tag 1, wo das Leben entstanden ist, was ist dort passiert? Dann hat Dawkins gesagt, es war der Moment, wo sich ein Molekül zum ersten Mal selber replizierte. Also da ist, hat sich eine Zelle oder das Molekül hat sich irgendwann zufällig geteilt. Und dann sind es zwei Zellen gewesen. Dann fragte Ben Stein, aber wie ist denn wirklich gewesen? Wie war das? Dann sagte Dawkins, das wissen wir gar nicht, das weiß niemand. Also, es ist naturwissenschaftlich nicht erklärbar. Sie wissen nicht, was passiert ist, und doch glauben sie daran. Oder? Dort bin ich das erste Mal ganz klein gewesen. Leck, was habe ich für einen kleinen Glauben? Weil die glauben das. Wir können an Gott glauben. Wir können etwas glauben, was Sinn gibt. Bis wo Hände und Füße hat. Und die müssen da glauben. Dass aus einem Stein auf einmal das Kunstwerk wird. Da glauben die. Wir könnten viel mit mehr Selbstbewusstsein auftreten, wenn wir uns bewusst sind, auch wer wir glauben, gegenüber unseren Mitmenschen, wenn wir uns vor Augen führen, auch was die glauben und auch was wir können glauben. Selbst in der Schöpfung eben sehr einfach erkennbar. Da gibt es noch den letzten Punkt, den ich in diesem Zusammenhang mit aufführen möchte, ist Prophetie. Wir haben in der Bibel ja eigentlich ganz viele Möglichkeiten, um zu überprüfen, ob denn der Gott wirklich allmächtig ist oder nicht, zum Beispiel. Und so habe ich einfach noch die drei Punkte aufgeführt, oder mit welchen kritischen Einwänden werden wir ja oft konfrontiert, gerade speziell auch, wenn man über Prophetie redet. Da ist der Punkt 1, die sind nicht klar erkennbar. Da steht in der Bibel etwas und wir behaupten, die Bibel hat genau das gemeint, oder? Aber das ist ja nicht klar erkennbar. Okay, das mag sein. Aber dann können wir es noch über eine zweite Prüfung lassen. Sie haben sich zufällig im Laufe der Geschichte erfüllt. Okay, zufällig. Auch da kann man mindestens mathematisch aufzeigen, wie die Wahrscheinlichkeit kann sein, dass so viele Prophezeiungen in der richtigen Reihenfolge eintreffen. Aber lassen wir noch eine dritte Prüfung drüber. Sie wurden erst nach der Erfüllung aufgeschrieben. Auch da können wir überprüfen. Es gibt Prophezeiungen, die sind vielleicht schon vorher gewesen, ja. Aber es gibt ganz viele Prophezeiungen, die sind vor 2000 oder mehr Jahren geschrieben worden und kommen jetzt in ihre Erfüllung oder sind schon worden. Also wir können überprüfen, was in der Bibel steht, und auch die, die es nicht glauben wollen, können das eigentlich, wenn sie wollen, sauber überprüfen. Ich mache einfach ein Beispiel aus dem Mose, wo klar steht, es ist eine Prophezeiung, ich mache darum einfach ein Beispiel, er wird euch fortjagen zu fremden Völkern. Er redet da zu den Israeliten. Bis in die fernsten Länder der Erde, dort werdet ihr fremden Göttern aus Holz und Stein dienen, die euch und euren Vorfahren unbekannt waren. In diesen Ländern werdet ihr nicht zur Ruhe kommen und kein neues Zuhause finden. Der Herr wird euch Angst, Dunkelheit und Verzweiflung stürzen. Und dann, Jeremia 16, so wahr der Herr lebt, der die Söhne Israel aus dem Land des Nordens herausgeführt hat und aus all den Ländern, wohin er sie vertrieben hatte, und ich werde sie in ihr Land zurückbringen, das ich ihren Vätern gegeben habe. Also im Oben Mose lesen wir die Zerstreuung der Israeliten und dann im Jeremia, dass wieder alle zurückkommen. Wir alle wissen, seit 1948 gibt es den Staat Israel wieder und schon vorher hat die Rückkehr der Juden angefangen. Und seit 1989 sind aus der ehemaligen Sowjetunion 840'000 Juden, also ein Sechstel von allen dort zumal, zurück auf Israel gegangen. So zufällig. Und es steht aus dem Land vom Norden. Und wenn man Jerusalem der Länge gerade umgeht, komme ich auf Moskau. Aus dem Land vom Norden. Oder wenn man, es ist nicht einfach, sie kommen aus Afrika oder von irgendwoher ein paar Juden zurück, sondern sie kommen aus dem Norden zurück, oder ein grosser Teil werden aus dem Norden und aus allen Ländern zurückkommen. Klar kann man jetzt sagen, ja, das ist alles eine Interpretation, aber wenn ich jetzt die Prophezeiungen, die in der Bibel stehen, in der richtigen Reihenfolge nehme und das ein bisschen jetzt in die Weltgeschichte einsetze, was da rauskommt, es gibt zwei, drei gute Vorträge über das von Roger Liebi, für die, die das interessiert. Und ich schließe jetzt mit dem noch ab, die Prophetien und Mathematik. Und zwar folgendermaßen. Das ist ein Modell auch vom, wie heißt er? Von dem, was ich vorher erzählt habe, der deutsche Wissenschaftler. Genau, von Werner Gitt. Der hat das Veranschaulichen über die Prophetien und die Wahrscheinlichkeit ein Rechenmodell gemacht mit Ameisen. Und zwar ist das so aufgebaut, also die Wahrscheinlichkeit rechnen wir so aus, wenn man jetzt etwas voraussagt, eine Prophetie, dann habe ich eine Wahrscheinlichkeit von 50%, dass sie eintrifft. Sie kann oder sie kann nicht. Wenn ich jetzt das mache mit 10 Prophetien zum Beispiel, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das zufällig passieren kann, noch sehr wenig, also 0,00098 Wahrscheinlichkeiten, dass das passiert. Und ich mache jetzt noch das Beispiel mit 65 Prophezeiungen. Es gibt einen Amerikaner, der sagt, es gibt 3268 Prophetien, die schon in Erfüllung gekommen sind. Ich habe das nicht überprüft und gehe nicht auf das ein. Ich habe die 300, die Roger Liebi mal aufführt, überprüft und nehme zu denen mal 65 Prophezeiungen. Und wenn man jetzt 65 Prophezeiungen nimmt, dann gibt das so viele Ameisen, dass man die Schweiz 10 Meter hoch mit Ameisen füllen können. Und wir tun eine rote Ameise in diese schwarzen Ameisen rein. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die 65 Prophezeiungen in der richtigen Reihenfolge eintreffen können, so zufällig, ist genauso viel, wie dass ich mit blinden Augen genau die rote Ameise finde in dem 10 Meter hohen Haufen in der Schweiz von Ameisen. Also, ich möchte damit einfach aufzeigen, die Bibel ist wasserdicht. Die Wahrscheinlichkeiten sind erdrückend. Und ich habe jetzt noch 65 Prophezeiungen genommen. Das wären ja noch viel mehr Prophezeiungen, die man könnte überprüfen könnte, wenn man das will. Und so schließe ich mit der letzten Folie, nämlich, ich war schon mal bei der gewesen, heute, ziemlich am Anfang, wir stehen hier zurück aus der Exkursion, wir wollten jetzt ein bisschen noch die Wissenschaft einbeziehen, wenn es um Glauben geht, um auch den Kritiker, der nur über das Glauben, das man nicht festheben kann, gerne noch ein bisschen mehr Fakten hätte. Gott kann man nicht sehen und darum müssen wir es über unsere, also mit unserem Leben aufzeigen. Das war mir eigentlich einer der wichtigsten Inputs heute. Da bin ich bei der Zusammenfassung und dem Ausblick für nächstes Mal. Also ich habe heute versucht, auf den Weg zu bringen, Glaube wird durch Gott gewirkt, nicht durch uns selber. Und ist die Grundlage für unsere Umkehr. Ohne Glauben können wir nicht umkehren. Wir können den Glauben nicht beweisen, aber die Auswirkungen kann man feststellen. Die Wissenschaft über die Schöpfung ist ein klarer Beweis der Existenz Gottes. Und wir können mit grosser Brust können wir eigentlich von dem erzählen. Und die Prophetien, jetzt am Schluss noch, haben wir gesehen, die zeigen seine Allmacht auf, ziemlich wasserdicht. Und so komme ich zum Ausblick für den nächsten Sonntag. Der Teil war jetzt ein bisschen theoretisch, ich weiss. Der nächste Teil war ursprünglich mal eine Predigt, es wäre jetzt noch weitergegangen. Ihr könnt jetzt froh sein, dass ihr entlassen werdet aus dem, mit dem schwierigen Mann von Löningen. Aber nächstes Mal, der Ausblick wird ziemlich konkret, nämlich den Glauben auf dem Test. Glauben ohne Werk werden wir auflösen. Denkt dran. He? Dann hat Hans-Peter Reuer ein cooles Beispiel über Glauben, nämlich es gibt einen Yeti-Glauben. Wisst ihr, wer der Yeti ist, oder? Und den Aspirin-Glauben. Ich werde das aufgreifen kurz nächstes Mal. Das ist dort der Weizen vom Spreu trennen. Dann werde ich noch auf die Frage gehen, ein kleiner Glaube gleich ein kleiner Segen oder ein grosser Glaube ein grosser Segen oder wenn ich nur einen kleinen Glauben habe und ich nachher noch krank bin und schwer krank bin, weil mein Glaube zu klein ist. Auf das werde ich noch eingehen. Und was ist denn entscheidend am Glauben? Da haben wir heute noch nicht ganz fertig aufgelöst. Da hängt auch zusammen mit dem, dass es vom Aufbau her haben wir es auseinandernehmen. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und wünsche gute Gedanken über Glauben und Werke.